Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Bernd Posselt aus München. Ich bin 20 Jahre für München im Europäischen Parlament gesessen, engagiere mich seit meinem 14. Lebensjahr für die Europäische Einigung, habe die Paneuropa Jugend Deutschland gegründet, bin heute Präsident der Paneuropa Union Deutschland. Die Paneuropa Union ist die älteste europäische Einigungsbewegung, der schon 1926 Konrad Adenauer zum Beispiel beigetreten ist, der dort ein aktives Mitglied war. Die weitere Funktion, die ich habe, hat mit meiner Herkunft zu tun. Ich bin einmal von einer großen Wiener Zeitung, dem Standard, gefragt worden, was ich eigentlich bin. Dann habe ich gesagt, eigentlich bin ich ein echter Wiener, obwohl ich nie in Wien gelebt habe. Denn mein Vater ist aus Böhmen, als Sudetendeutscher. Und meine Mutter ist aus der Steiermark, aus Graz. Und was anders soll ein echter Wiener sein, als jemand, der halb aus Böhmen und halb aus der Steiermark stammt. Trotzdem bin ich ein echter Münchner. Die Sudetendeutschen sind ja in Bayern der vierte Stamm, neben Altbayern, Franken und Schwaben. Das ist ein offizieller Status mit einer Regierungsurkunde aus den 50er Jahren, die regelmäßig ausgestellt wird, bekräftigt. Und es ist so, dass die München die größte sudetendeutsche Stadt ist, die es jemals gegeben hat. Weil die größte Stadt unter den deutschen Böhmens, das sind ja die Sudetendeutschen, das sind die Deutschen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. Und die größte Stadt vor der Vertreibung 1945, 46 war Reichenberg, Liberec in Nordböhmen. Das hatte einige 10.000 Einwohner. Und in München leben etwa 200.000 Sudetendeutsche und ihre Nachkommen. Also ist München die größte sudetendeutsche Stadt, die es jemals gegeben hat.
Ganz, ganz herzlich willkommen, Herr Posselt, im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie im Moment beim Winterwetter und Glatteis den Weg hierhin gefunden haben, weil wir heute wichtige Themen mit Ihnen besprechen möchten. Ein wichtiges Thema ist der Iran, ein Einstiegsthema, weil wir gleichzeitig ein Treffen der europäischen Außenminister in Brüssel haben. Also in dem Moment, in dem wir hier den Podcast aufnehmen, treten die Außenminister der EU zusammen und diskutieren über Iran, die Massaker der letzten Wochen. Und da Sie in der EU auch den Hut für Menschenrechte aufhaben, sich für Menschenrechte engagieren seit vielen Jahrzehnten, die EU diskutiert jetzt über Sanktionen gegen die Revolutionsgarden. Welche Mittel hat aus Ihrer Perspektive die Europäische Union, auch das Europäische Parlament, um gegen die Diktatur in Iran ein Zeichen zu setzen?
Also das Europäische Parlament hat von Anfang an, ich war ja zuerst ab 1979, seit der ersten Europawahl, der engste Mitarbeiter eines großen Europäers, Otto von Habsburg, war dann 20 Jahre selbst im Parlament, arbeite jetzt eng nach wie vor in Straßburg zusammen mit Manfred Weber im Bereich der Außenpolitik und war auch Menschenrechtssprecher im Europäischen Parlament, habe von daher natürlich sehr viel mit dem Thema Iran zu tun gehabt. Hinzu kommt, dass ich in München mein Büro in einer Straße habe, wo fast nur Iraner leben und Geschäfte haben, habe also viel Kontakt mit der Exil-Community, spreche auch regelmäßig bei Demonstrationen der Iraner. Und dann kommt noch was hinzu. 1982 hatte ich als junger Journalist das Glück, beim Thronjubiläum des Königs von Marokko dabei zu sein. Und der damalige König Hassan hatte 20. Thronjubiläum. Und dann fuhr ich mit seinem Sohn, dem jetzigen König, und einigen anderen jüngeren Leuten in die Wüste zu einem Picknick in die Sahara. Und einer, der dabei war, war der heutige Chef des Hauses Pahlavi, der Sohn des Schahs, der ja jetzt auch eine ganz große Rolle spielt. Also das Thema Iran liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und das Europäische Parlament hat eine ganz große Menschenrechtstradition. Es hat keine wirkliche Macht, aber es kann laut über die Umstände sprechen. Und man muss einfach sehen, die Regierungen sind oft viel zu zurückhaltend. Manchmal ist es auch richtig, nicht immer, aber manchmal, weil man muss natürlich weltpolitische Interessen beachten. Man muss manchmal wirtschaftliche Interessen beachten. Aber ein Parlament, eine Volksvertretung und vor allem gerade das Europäische Parlament ist dazu da, ganz laut Missstände anzuprangern. Deswegen die Menschenrechtspolitik des Europaparlaments gehört zu seinen größten Ruhmesblättern, würde ich sagen. Wir haben uns immer ganz offen und klar mit dem Thema beschäftigt, haben Exil-Iraner oder Leute aus der Opposition eingeladen zu Hearings und so weiter, um einfach, das Regime versucht ja alles, das sieht man ja, abschalten des Internet und so weiter, um die Dinge zu vertuschen und zu verheimlichen. Und wir tun alles, um möglichst viel ans Licht zu zerren und eine klare Haltung einzunehmen und auch dafür zu sorgen, dass zum Beispiel, da üben wir jetzt sehr viel Druck aus, ich sage immer noch wir, weil ich mich dem Parlament so verbunden fühle, seit dem ersten Tag, an dem es existiert, war ich bei jeder Straßburg-Plenarsitzung dabei. Wir sind im Moment dabei, dafür zu kämpfen, dass auf jeden Fall die Revolutionsgarden auf die Terrorliste kommt. Das war eine der ersten ganz wichtigen Aufgaben, die wir haben. Also es ist einiges, was das Parlament tun kann. Und ich finde, jeder muss tun, was er tun kann. Das Europaparlament kann nicht im Iran einmarschieren, aber es kann eine offensive Menschenrechtspolitik machen und das zum Beispiel auch mit wirtschaftlichen Sanktionen verbinden. Vielleicht müssen wir eines Tages auch da weiterdrehen.
Vielen Dank. Die iranische Führung hat ja den brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine unterstützt, mit Drohnenlieferungen vor allen Dingen auch. Das heißt, hier kommen die Kräfte, finden zusammen, die auch zusammengehören im, sagen wir mal, negativen Sinne. Inwieweit hat die EU denn Kraft, gegen solche despotischen Regime, kriegstreibenden Regime, wie auch das russische Regime, aktuell Stellung zu beziehen in außen- und sicherheitspolitischen Fragen? Wie sehen Sie da die EU aufgestellt?
Eigentlich sehr gut. Das wird nur allgemein nicht so gesehen. Also ich kann sagen, dass ich meine erste Rede gegen Wladimir Putin gehalten habe am 7. Oktober 1999 im Straßburger Plenum. Da war der noch gar nicht Präsident, der wurde erst am 1. Januar 2000 Präsident, und habe vor seiner aggressiven Energieerpressungspolitik gewarnt und auch vom aggressiven Charakter seiner Politik gewarnt. Damals war er gerade nicht mehr Geheimdienstchef und war gerade kurze Zeit Premierminister, um am 1. Januar 2000 dann Präsident zu werden. Wir haben also schon ganz früh seinen Charakter thematisiert und ich darf auch sagen, ich habe in namentlicher Abstimmung gegen Nord Stream 2 und Nord Stream 1 sogar schon gestimmt. Das hat damals auch von meinen Parteifreunden manchen nicht gefallen. Aber es soll niemand sagen, man sei überrascht worden vom Charakter des Putin-Regimes. Und das Europaparlament hat von Anfang an gegen Putin einen harten Kurs gefahren. Und genauso natürlich gegen das iranische Regime. Und ich muss einfach sagen, Russland, Iran, Nordkorea zum Beispiel auch und so, das ist einfach, was ein amerikanischer Präsident mal die Achse des Bösen genannt hat.
Vielen Dank. Sie haben schon angesprochen, unseren Namensgeber Konrad Adenauer, der jetzt seinen 150. Geburtstag gefeiert hat und der vor genau 100 Jahren, wie Sie mir gerade verraten haben, auch der paneuropäischen Bewegung beigetreten ist. Sie tragen an Ihrem Revers eine Anstecknadel, die auch Zeichen dieser Paneuropa-Bewegung ist.
Die hat auch Konrad Adenauer getragen, schon als junger Oberbürgermeister von Köln. Und zwar, er hat sich bereits 1925, da unsere Zeitschrift, also von unserem Gründer, dem Grafen Kuhnhove Kalergi aus Böhmen, gegründete Paneuropa-Union ist die älteste europäische Einigungsbewegung. Die hatte von Anfang an eine eigene Zeitschrift, Paneuropa. Und da hat Adenauer vor 100 Jahren, im Jahr 1925, bereits in einem Interview gesagt, wir brauchen Vereinigte Staaten von Europa. Und er hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, das in Regierungspolitik umzusetzen. Und ich habe gerade gelesen, eine Rede von ihm 1950, da war er gerade Bundeskanzler geworden, vor der CSU in München, der ich ja auch angehöre, also Bezirksverband München. Und da hat er gesagt, was wir sind und wie wir existieren, verdanken wir in diesem Jahr 1950 mit kommunistischer Bedrohung und Teilung Deutschlands, die gerade frisch war, verdanken wir den Amerikanern. Aber das wird nicht so bleiben. Die Amerikaner werden uns eines Tages aufgeben und dann müssen wir uns auf eigene Füße stellen. Und wenn ich jetzt höre, man muss dauernd irgendeinen Weckruf ausstoßen, ich glaube, manche schlafen schon seit Jahrzehnten. Also Konrad Adenauer war schon 1950 hellwach.
Was hat den Altkanzler und die Deutschen vor 100 Jahren an den Ideen des Gründervaters der Pan-Europa-Bewegung Coudenhove-Kalergi fasziniert? Und was ist heute noch für Sie faszinierend an den Ideen der Pan-Europa-Bewegung?
Also, wenn man sich das erste Buch des Gründers anschaut, Pan-Europa aus dem Jahr 1923, da steht drinnen, Europa muss sich unter Umständen durchschlagen, ich sage es jetzt mit meinen Worten und jetzt kommt es aber wörtlich, zwischen der Skylla einer amerikanischen Finanzdiktatur und der Charybdis einer russischen Militärdiktatur. Geschrieben im Jahr 1923. Und er hat gesagt, wir müssen uns verbünden mit den Amerikanern. Er hat schon die Vision auch eines nordatlantischen Bündnisses gehabt. Aber er hat gesagt, das muss auf Augenhöhe sein. Das hat ihn übrigens auch mit Adenauer und Kohl verbunden oder Strauß, die auch gesagt haben, eigentlich hat die NATO nur Zukunft, wenn sie besteht aus Vereinigten Staaten von Amerika und Vereinigten Staaten von Europa, die sich auf Augenhöhe verbinden. Und man muss mal sagen, weil manche Leute gerne auf die Amerikaner schimpfen, dass das nicht existiert, ist eigentlich nicht die Schuld der Amerikaner, sondern das ist unsere eigene Schuld, weil wir auf diesem Weg zwar gute Fortschritte gemacht haben, vor allem dank Adenauer, vor allem dank Kohl haben wir große Fortschritte gemacht in Europa. Oder dank der christlichen Gründerväter De Gasperi, Schumann und so weiter haben wir Riesenfortschritte gemacht. Aber wir sind leider nicht weit genug. Wir sind immer eine Wirtschaftsmacht und keine politische und militärische Macht, sondern das ist erst im Werden. Aber diese Persönlichkeiten, von denen ich spreche, die haben das schon gewollt. Coudenhove sprach schon, wie gesagt, 23 von Vereinigten Staaten von Europa, er nannte das dann Pan-Europa, weil er gesagt hat, es muss schon seinen eigenen Weg gehen. Und er hat gesagt, das muss aufbauen auf der deutsch-französischen Aussöhnung, auf der Vergeistigung der Grenzen, die ihren trennenden Charakter verlieren müssen. Und weil er ja auch ein Sudetendeutscher war, er war ja aus Böhmen, Coudenhove-Kalergi, hat er auch gesagt, wir brauchen Minderheitenschutz, Grenzen nicht verändern, sondern grenzüberschreitenden Minderheitenschutz, gemeinsame Verteidigung, gemeinsame Währung, gemeinsames Parlament, hat er alles schon 1923 geschrieben. Manches davon haben wir inzwischen verwirklicht, aber sehr, sehr vieles noch nicht. Ich würde sagen, die europäische Einigung ist wie ein Eisbär. Es gibt eine schön sichtbare Spitze, aber ein großer Teil liegt noch vor uns und liegt unter dem Wasser.
Vielen Dank. Sie sind begeisterter Europapolitiker, das merkt man in Ihren Äußerungen. Vor allem sprechen Sie sich aber auch seit vielen Jahrzehnten ganz vehement gegen den Nationalismus aus, der aktuell auch in der EU wieder fröhlich Urständ feiert. Wie sehr gefährden die nationalistischen, antieuropäischen, rechtspopulistischen Parteien das friedliche Zusammenleben in Europa und in der EU?
Ich habe ja vorhin über meine Eltern gesprochen und die stammen beide aus zwei Völkerländern. Also die alte Steiermark, da ist ja heute ein Drittel bei Slowenien, die war teils deutschsprachig, teils slowenischsprachig. Da kommt meine Mutter her, die hat auch slowenische Vorfahren. Meine Urgroßmutter hatte einen slowenischen Namen und konnte auch Slowenisch. Das heißt, meine Mutter hat diese Erfahrung mitgebracht, eines übernationalen Landes mit zwei Sprachen. Mein Vater kommt aus Böhmen, da sprach man Tschechisch und Deutsch. Und in beiden Ländern hat der Nationalismus dazu geführt, dass Grenzen neu gezogen wurden, dass die Volksgruppen einander bekämpft haben, dass vertrieben wurde aufgrund des Nationalismus. Die Ursache für Vertreibung ist nämlich Nationalismus, weil einfach eine Gruppe Eigenschaften hat, ob eine Sprache oder eine Religion oder was anderes, die den jeweiligen Machthabern nicht passen, dann wird eine Gruppe vertrieben. Das ist auch heute noch die meist stattfindende Ursache für Vertreibung. Und deshalb sage ich ganz klar, ist der Nationalismus die große Pest des 19., 20. und leider auch des 21. Jahrhunderts. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar. Ich habe zu Hause kein böses Wort gehört von meiner väterlichen Familie über die Tschechen. Die Tschechen haben uns vertrieben, habe ich nie gehört. Genauso bei meiner Mutter nie über die Slowenen oder man hat Jugoslawen früher gesagt. Nie ein böses Wort. Aber viele böse Worte über den Nationalismus. Und meine Eltern haben uns Kindern antinationalistisch erzogen. Wir haben uns christlich erzogen, dafür bin ich dankbar. Und sie haben uns antinationalistisch erzogen. Und ihr Credo war, wir müssen die europäische Einigung vorantreiben, um den Nationalismus zu bekämpfen. Meine zwei Brüder und meine Schwester sind alle drei nicht in der Politik. Aber sie sind alle stark europäisch engagiert. Genauso die nächste Generation, meine Neffen und Nichten. Ich habe selber keine Kinder, aber meine Neffen und Nichten sind hoch engagiert, auch in der europäischen Arbeit, weil eben dieses antinationalistische Gen in unserer Familie steckt. Und meine Eltern haben selbstkritisch auch gesagt, und das hat sie für uns Kinder so glaubwürdig gemacht, wir bekämpfen nicht nur den Nationalismus der anderen. Am schlimmsten war unser eigener, der deutsche Nationalismus, weil Sudetenland und Österreich kamen ja dann auch zu Deutschland. Und die haben gesagt, dass dieser Nationalismus war der schlimmste von allen. Und sie waren auch selbstkritisch. Sie haben vor der eigenen Tür gekehrt und nicht nur vor der anderen. Und das hat sie glaubwürdig gemacht. Und deshalb sind wir alle ununterbrochen seit Jahrzehnten. Wie gesagt, ich werde dieses Jahr 70. Mit 14 Jahren im Jahr 1961 habe ich so richtig angefangen, mich zu engagieren. Dann 71 meine ersten politischen Funktionen übernommen. Also schon als kleines Kind habe ich mich da engagiert und dann ab 71 Schülerunion mitgegründet und habe mich in der Jungen Union dann engagiert, ein Jahr später. Und immer eigentlich beim Thema Kampf gegen den Nationalismus.
Was ich spannend finde, dass die Landsmannschaften, die vertriebenen Verbände in der deutschen Diskussion heute zwar kaum noch vorkommen, aber wenn ich zurückgucke, 40 Jahre, da waren das dann eher die, sagen wir mal, schwierigeren Vertreter, wenn es um das Thema Nation und Europa ging, zumindest in der veröffentlichten Meinung. Sie sind jetzt schon auch Jahrzehnte dabei, haben verschiedene Hüte auf, sind Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Wenn Sie zurückgucken, wie ist das in Ihrer eigenen Wahrnehmung, der auch über die eigene Familie hinaus, war das früher anders? Hat man früher in den Landsmannschaften, in den vertriebenen Verbänden eher einen nationaleren Kurs befürwortet als einen proeuropäischen? Oder ist das von Anfang an, sagen wir mal, seit der Geburt dieser Landsmannschaften und Verbände, ist diese europäische Perspektive von Anfang an das Hauptziel gewesen?
Also man zitiert ja immer die berühmte Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Und die war 1950. Man muss sich vorstellen, die meisten Landsmannschaften haben 45 ihre Vertreibung gehabt, die Sudetendeutschen erst 46. Also die Sudetendeutschen wurden ein Jahr nach Kriegsende vertrieben. Und das war kein spontaner Racheakt, das war ein eiskalt geplantes Nachkriegsverbrechen von Benesch und Co. damals. Und man muss ganz klar sagen, der Schmerz war ja noch lebendig. Sie müssen sich mal vorstellen, 1950, das war 4 Jahre nach der Vertreibung zum Beispiel der Sudetendeutschen. Und damals haben natürlich schon die Leute noch gehofft, das ist alles ein Irrtum der Geschichte und man kommt irgendwann wieder nach Hause. Wir sehen es ja heute auch, die viele Syrer hoffen, dass sie mal wieder nach Hause kommen oder Ukrainer hoffen, dass sie nach Hause kommen, obwohl sie schon länger von dort weg sind. Als wir damals, oder meine Vorfahren damals, 4 Jahre ist eine kurze Zeit, dass man da natürlich gehofft hat, man kommt wieder zurück, ist doch klar. Aber man hat in der Charta der Heimatvertriebenen feierlich auf Rache und Vergeltung verzichtet. Da gibt es immer wieder so Historiker, die aus ihren Schreibstuben heraus sagen, naja, man hat ja gar kein Recht auf Rache und Vergeltung, was soll man da drauf feierlich verzichten, das ist doch lächerlich. Also da merkt man, dass die Leute reine Theoretiker sind. Wenn wir in der ganzen Welt rumschauen, wer verzichtet schon feierlich auf Rache und Vergeltung, wenn er erst vor ein paar Jahren Opfer einer kollektiven Vertreibung wurde? Und das hat man bewusst getan und hat sich auch klar zur europäischen Einigung bekannt. Das ist die Charta der Heimatvertriebenen. Aber es gibt noch ein interessanteres Dokument, was die Sudetendeutschen betrifft. Denn die Charta der Heimatvertriebenen war eine Deklaration in Stuttgart-Bad Cannstatt von den Landsmannschaften, auch von den Sudetendeutschen gemeinsam getragen. Tolle Sache. Aber wir Sudetendeutschen hatten ein Jahr vorher schon, oder einige Monate oder Tage vorher, nicht ein Jahr vorher, hatten wir das sogenannte Wiesbadener Abkommen. Und das Wiesbadener Abkommen war ein Vertrag zwischen den allen Strömungen der Sudetendeutschen, von den Sozialdemokraten bis zu den Nationalkonservativen, haben das alle unterzeichnet, und den Exiltschechen. Damals konnte man leider natürlich nicht mit dem tschechischen Volk kommunizieren. Da war noch der Beneš an der Regierung, dann kamen die Kommunisten dran, 50 waren die Kommunisten schon dran. Also gab es keine Möglichkeit, mit den Tschechen in der Tschechoslowakei zu korrespondieren oder zu verhandeln. Aber mit den Exiltschechen hat man dann dieses Abkommen geschlossen. Und das ist ein noch klareres Bekenntnis zu einem geeinten Europa. Also das geeinte Europa steckt tief in den Landsmannschaften. Und bei den Sudetendeutschen kommt noch hinzu, dass der Erfinder sozusagen eben der ältesten europäischen Einigungsbewegung, der Graf Kudnovi Kalergi, aus Böhmen war. Selbst an der Sprachgrenze zwischen Deutschen und Tschechen in Ronsberg, Pobiešovice, unweit der böhmisch-bayerischen Grenze aufgewachsen ist und sogar geschrieben hat, dass das für ihn der Nationalismus und das Eingeklemmtsein der, sagen wir mal, multikulturellen Oase des elterlichen Schlosses zwischen einer Staatsgrenze und einer Sprachgrenze, dass ihm das eigentlich die europäische Idee schon in den 20er Jahren eingegeben hat. Die Sudetendeutschen haben ja gelebt im übernationalen Heiligen Römischen Reich, das kein Nationalstaat war. Sie haben dann in der Habsburger Monarchie gelebt, die ein Kleineuropa war, mit verschiedenen Völkern. Die Tschechoslowakei war ein Vielvölkerstaat. Also man kann sagen, meine Vorfahren und eben die Sudetendeutschen insgesamt waren auch, also von der Herkunft her, einfach auch multinational gepolt. Natürlich gab es Nationalisten auf allen Seiten, die ja dann auch dieses kleine Europa zerschlagen haben und eben in die Katastrophe geführt haben. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich dann schnell wieder besonnen, Gott sei Dank, auf die eigentliche Tradition. Und die war nie nationalistisch, sie war auch nicht einmal nationalstaatlich, was ja nichts Böses ist. Also es gibt andere Landsmannschaften, die haben halt im Nationalstaat gelebt. Sagen wir mal, die Niederschlesier haben zum deutschen Nationalstaat gehört und wurden vertrieben, haben sich auch europäisch orientiert. Wir haben außer in den bösen Jahren des Nationalsozialismus, zwischen 1938 hat er ja bei uns erst angefangen mit dem Anschluss, bis 1945 haben wir nie in einem Nationalstaat gelebt.
Vielen Dank. Man spricht, glaube ich, von 2,5 Millionen Vertriebenen, Sudetendeutschen.
Das sind über 3 Millionen.
Über 3 Millionen sogar. Wie viele Menschen schätzungsweise haben heute noch sudetendeutsche Wurzeln? Gibt es da?
Ja, es werden immer mehr. Also ich sage Ihnen mal ein prominentes Beispiel. Einen gewissen Edmund Stoiber, mit dem ich auch sehr befreundet bin. Der Edmund Stoiber ist verheiratet mit einer Sudetendeutschen. Er hat sich immer engagiert für uns. Als bayerischer Ministerpräsident war er ja Kraft Amtes der Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe. Das ist mit dem Ministerpräsidentenamt automatisch verbunden, egal welche Partei, egal wer das ist. Das ist automatisch eine Funktion des bayerischen Ministerpräsidenten. Aber er hat sich auch immer sehr interessiert wegen seiner aus Buchau bei Karlsbad stammenden Frau. Und jetzt schauen wir uns seine Kinder an. Die haben natürlich sudetendeutsche Wurzeln. Er nicht, es seine Kinder. Das heißt, wir werden immer mehr, die sudetendeutsche Wurzeln haben. Und wenn man weiß, dass in Bayern heute etwa ein Viertel der Bevölkerung sudetendeutsche Wurzeln hat, allein in Bayern, und in Deutschland ein Drittel der Menschen vertriebenen Wurzeln hat, ja, man trifft ununterbrochen welche, dann ist es so, ich sage immer, es gibt einen riesigen Karpfenteich. Jeder Mensch muss sich entscheiden, ob er sich für diese Wurzeln interessiert oder nicht. Wir zwingen das niemandem auf. Aber ich freue mich darüber, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Und das hat einen ganz tiefen Grund. Ich bin Jahrgang 56, bin 10 Jahre nach der Vertreibung geboren. In meiner Generation war es noch so, ich wurde in der Schule noch gefragt, wo ich eigentlich herkomme und ob ich nicht wieder dahin zurückkehren will, wo ich herkomme, weil ich hätte hier eigentlich nichts verloren. Das habe ich noch erlebt als Kind in der Schule. Deshalb habe ich auch Verständnis für viele Migrantenprobleme. Ja, so einfach ist das alles nicht. verstehe das. Ja. Auf der anderen Seite hat man uns doch in großartiger Weise integriert, aber nicht assimiliert. Das ist wichtig, wir sind integriert als vierter Stamm Bayerns, aber assimiliert sind wir nicht. Wir behalten unsere Kultur und Identität und pflegen die. Und in meiner Generation waren es noch wenige. Und bei den ganz jung Vertriebenen, die Älteren sind eigentlich hauptsächlich Sudetendeutsche geblieben, die ganz jung als Kinder Vertriebenen und die direkt nach der Vertreibung Geborenen, wie ich, da haben viele sich nur anpassen wollen. Die wollten nicht auffallen, die wollten einfach hier sein und dazugehören. In der nächsten und übernächsten Generation, ich sehe das in meiner eigenen Familie, da ist es selbstverständlich, dass man dazugehört. Man ist hier schon in der zweiten Generation geboren und aufgewachsen. Man gehört selbstverständlich dazu. Und dann entdeckt man plötzlich, es gibt noch was ganz Tolles, Zusätzliches, und das sind meine familiären Wurzeln. Und weil natürlich die böhmischen Länder, Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, wo die Sudetendeutschen herkommen, weil die ja direkt neben Bayern, Sachsen, Hessen, Baden-Württemberg, wo die meisten Sudetendeutschen leben, ich meine, wir sind weltweit aufgestellt, aber da sind die meisten, sehr nahe an der Tschechischen Republik sind, ist es bei uns sehr üblich geworden, dass man einfach am Wochenende oder in der Freizeit rüberfährt, tun auch viele Leute ohne sudetendeutsche Wurzeln. Aber die mit den sudetendeutschen Wurzeln, die schauen halt dann schon, wo kommt der Oma oder der Urgroßvater her und will einfach Kontakte. Was ganz häufig ist, ist auch bei der etwas älteren Generation, also meiner und dann vielleicht die nächsten 20 Jahre jünger. Ich sage ein Beispiel, Harald Schmidt, der ist ja nun wirklich berühmt. Ja. Ich habe mal eine Sendung gesehen mit dem Harald Schmidt und da wurde er gelobt von einem WDR-Moderator für seinen wunderbaren schwäbischen Humor. Und da wurde er plötzlich ganz scharf und hat gesagt, mein Humor ist nicht schwäbisch, mein Humor ist böhmisch. Der ist zwar auch schon hier aufgewachsen und in einem Interview hat er mal gesagt, also bei meinen Eltern zu Hause war die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft für den Kreisverband da in Württemberg, wo die gelebt haben. Da war ich overdosed, hat er gesagt. Das hat mich genervt als junger Mensch. Und später habe ich es dann so richtig entdeckt. Und das ist oft, dass Menschen zu uns kommen, der älteren nachwachsenden Generation oder auch der ganz jungen Generation, die sagen, als meine Eltern und Großeltern dauernd davon erzählt haben, da wollte ich nichts davon wissen. Und jetzt würde ich gern mehr wissen, jetzt sind sie nicht mehr da. Und diese Leute kommen in großer Zahl zu uns, zur Landsmannschaft und wollen vor allem Informationen über die Vorfahren, da haben wir ja ausgezeichnete Einrichtungen auch. Und wir haben ein tolles, neu eingerichtetes Museum, das jetzt mehrfach ausgezeichnet worden ist als eines der besten Museen Europas, das Sudetendeutsche Museum in München in der Hochstraße. Da kommen massenhaft Schulklassen, da kommen aber auch massenhaft junge Deutsche und junge Tschechen. Da kommen auch sehr viele junge Tschechen, die auch was über ihre Wurzeln wissen wollen. Die Sudetendeutschen in Deutschland oder Österreich oder in der ganzen Welt wollen was wissen über ihre familiären Wurzeln und umgekehrt, viele Tschechen wollen etwas wissen über die Geschichte der Orte, in denen sie leben, wo ihre Eltern oder Großeltern erst nach dem Krieg angesiedelt wurden. Und das, wenn man das richtig benutzt, dieses Interesse an den Wurzeln oder auch Heimatliebe, kann man es sogar nennen, wird das mit der Zeit durch Emotionen, wächst man auch zusammen. Wenn man das gut gestaltet, das ist eine Kernaufgabe unserer Landsmannschaft und das nicht benutzt für identitäre Konfrontation, sondern wenn man das benutzt, um Brücken zu schlagen und den Sinn zu weiten und zueinander zu führen, dann ist es eine ganz tolle Sache und das macht vielen jungen Leuten Spaß. Und wenn sie zu einem Sudetendeutschen Tag gehen, da sind Tausende von Nachgeborenen. Sonst wäre ja da kaum noch jemand. Das sind nach wie vor Treffen von Tausenden Nachgeborenen, einschließlich vieler Tschechen. Zu jedem Sudetendeutschen Tag kommen auch mindestens mehrere hundert Tschechen.
Sie haben im Grunde schon die Antwort auf die nächste Frage gegeben, zumindest angedeutet. Sie waren nämlich der erste Nachkriegsgeborene, der den Vorsitz der Landsmannschaft übernommen hatte. Welche Rolle spielt diese Zeitenwende von der Erlebnisgeneration der Vertriebenen hin zu den Nachkriegsgeborenen aus Ihrer Perspektive?
Also es gibt viele Menschen, die glauben, die ältere Generation sei total verstockt und nationalorientiert gewesen und wir Nachgeborenen hätten dann die Verhältnisse geändert. Und dem muss ich ganz klar widersprechen. Also erstmal schon meine eigenen Eltern, wenn die nicht so gewesen wären, wie sie sind, hätte ich diesen Weg nicht gehen können. Insgesamt muss ich sagen, viele unserer älteren Zeitzeugen, das erinnert auch ein bisschen an die Zeitzeugen des Holocaust, sind, obwohl ich das nicht gleichsetzen will, das sind Riesenunterschiede, aber was die Zeitzeugen betrifft, ist interessant, dass die Sudetendeutschen, die selber noch beim Brünner Todesmarsch waren zum Beispiel, sind in Brünn ans Gymnasium gegangen und haben dort die jungen Tschechen unterrichtet oder informiert über ihr Schicksal. Und sie stehen für Interviews zur Verfügung. Es gibt ja seit 10 Jahren den Brünner Friedens- und Versöhnungsmarsch, den haben junge Tschechen initiiert aus Protest gegen die Vertreibung und den Brünner Todesmarsch des Jahres 45. Und beim ersten dieser Märsche, das war vor 10 Jahren, wie gesagt, im Jahr 2015, war der erste offizielle, vorher gab es das privat, von der Stadt mitorganisierten Brünner Versöhnungsmarsch, wo man eben auf dem Weg gegangen ist, der Vertreibung nach Österreich, nur die Gegenrichtung. Man ist von einem Massengrab in Südmähren, Porlitz, in Richtung Brünn gegangen, in den Hof des Augustinerklosters, wo früher Gregor Mendel Abt war. Da wurden dann 1945 die Sudetendeutschen zusammengetrieben und von Brünn und zum Todesmarsch geschickt. Und da marschiert man in die Gegenrichtung, um gegen die Vertreibung zu protestieren. Das ist eine tschechische Initiative. Aber was faszinierend ist, ich meine, vor 10 Jahren waren die Teilnehmer des Brünner Todesmarsches auch schon Ende 70, Anfang 80, die jungen Kinder, die da mitgegangen sind. Und da gingen immerhin noch etwa ein Dutzend, die den Todesmarsch selbst überlebt hatten, auf Einladung junger Tschechen diese 40 Kilometer. Also Sie sehen, die ältere Generation, da gibt es Verstockte. Es gibt aber auch bei den Jungen auch Verstockte. Es gibt auch junge Idioten, ziemlich viele sogar in der Welt. Es gibt Alte, die ganz großartig und offen sind. Also ich würde schon sagen, dass man unseren Alten, die es ja auch schwerer haben, die ja selbst was erlebt haben, dass man denen mehr Respekt zollen sollte. Ich zolle Respekt auch denen, die sich im Gegensatz zu uns als Landsmannschaft gegen den Versöhnungskurs errichten. Weil die sagen, ich habe so furchtbare Sachen erlebt, wenn ich als Kind dastehe und neben mir wird die Mutter im Straßengraben vergewaltigt, ich rede mal Tacheles, ja, dann wir können leicht von Versöhnung reden. Ja. Für so jemanden ist das schon schwerer. Aber auch von denen haben es viele geschafft. Und das beeindruckt mich schon sehr. Trotzdem sage ich natürlich, dass der Generationswechsel natürlich die Sache leichter macht. Aber er beinhaltet auch die Gefahr des Vergessens. Wir wollen ja auf jeden Fall Vergebung, Versöhnung, Verständigung. Man darf nie vergessen, dass der Vertreibung die Verbrechen des Nationalsozialismus vorangegangen sind, wofür ich im Namen der Landsmannschaft schon vor 25 Jahren das tschechische Volk um Vergebung gebeten habe. Das darf man auch nicht leugnen, diese Dinge. Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, und das beeindruckt mich, dass viele, auch Ältere, mit uns den Weg gegangen sind. Wir Jüngere oder Nachgeborene tun uns leichter, aber um das Vergessen zu vermeiden, brauchen wir natürlich auch einen Wissenstransfer. Und ich habe ein Interview mit dem Vorsitzenden, den ich persönlich auch sehr gut kenne, Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland aus Würzburg, habe ich bei Phoenix ein sehr gutes Interview gehört, wo er gesagt hat, anlässlich des Holocaust Remembrance Day, also Erinnerungstag, hat er gesagt, das fand ich interessant, es gibt nicht nur Zeitzeugen, weil da wurde er nach den wenigen Zeitzeugen gefragt, die es noch gibt. Er hat gesagt, es gibt auch Zweitzeugen. Das ist von ihm oder von anderer Seite, aber er hat es sich zu eigen gemacht. Er hat gesagt, Zweitzeugen sind Menschen, die direkt noch mit der Erlebnisgeneration Kontakt hatten. Also mit Eltern und Großeltern, die sie stark geprägt haben. Ich bin zum Beispiel ein Zweitzeuge.
Vielen Dank. Im Jahr 2013 hat der damalige tschechische Ministerpräsident Nečas im Bayerischen Landtag gesprochen als erster tschechischer Ministerpräsident und sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht vor den Landtagsabgeordneten, dass bei der Vertreibung, Zitat, unschuldigen Menschen viel Leid und Unrecht angetan worden sei. Welche Bedeutung hat diese veränderte Sichtweise in Tschechien auf diese Vertreibungsthematik und wodurch ist die veränderte tschechische Perspektive ausgelöst worden?
Also ich darf da vielleicht ein wenig ausholen. Wir haben als Sudetendeutsche, aber auch die Paneuropa-Union als älteste europäische Einigungsbewegung, die immer gesamteuropäisch gedacht hat und nie nur bis zum Eisernen Vorhang. Wir haben mit den Regimen nichts zu tun haben wollen und gehabt, beide Organisationen. Aber wir haben natürlich im Untergrund mit Christen, mit Pfarreien, mit Bürgerrechtlern, mit Oppositionellen, mit Menschenrechtlern, mit Minderheiten. Es gibt ja auch in der Tschechischen Republik nach wie vor eine deutsche Minderheit und so weiter. Mit denen hatten wir natürlich geheime Kontakte. Die waren sehr intensiv. Wir haben Literatur hin und her geschmuggelt, Druckmaschinen, die dann im Untergrund eingesetzt wurden, um Samizdat-Zeitschriften, also Zeitschriften verbotene von Bürgerrechtlern, zu unterstützen. Ich selbst habe in Brünn vor der Wende schon, vor dem Sturz des Kommunismus, bei der sogenannten Untergrunduniversität gesprochen, des Dramaturgen Peter Ossesli in Brünn, der Redner zu verbotenen Themen aus dem Ausland geholt hat und hunderte Menschen haben in konspirativer Weise, ich musste da über die Hinterhöfe schleichen, haben die Vorträge gehört zu verbotenen Themen und so. Also wir hatten ein sehr breites Geflecht von Kontakten, das wichtig, schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und dann, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, waren wir natürlich alle euphorisch. Wir hatten diese Freunde auch aus dem Widerstand gegen den Kommunismus. Und ich muss sagen, wenn mich damals der Václav Havel, den ich schon aus den Tagen der Samtenen Revolution gut kannte, und der mit meinen tschechischen Freunden befreundet war, wenn der mich damals gefragt hätte, ob er das sudetendeutsche Thema aufgreifen soll, hätte ich gesagt, pass auf, die Russen sind noch im Land, das Regime löst sich erst langsam auf, greift das Thema vorläufig nicht auf, damit machst du dich verwundbar. Und er und seine Mitstreiter haben mit unvorstellbarem Mut damals gegen den Kollektivschuldgedanken argumentiert, gegen die Vertreibung. Und das hat auch bei uns wieder Euphorie ausgelöst, wenn sie im Jahr 1990 bei einer sudetendeutschen Versammlung gesprochen haben, haben nur die Worte Václav Havel gesagt. Das war eben dann der Präsident, der Staatspräsident und nicht mehr ein Bürgerrechtler, sondern ist dann an die Spitze des Staates getreten, hat dann weiter so geredet. Wenn sie nur seinen Namen gesagt haben, die Leute frenetisch applaudiert. Es war eine großartige Situation. Die Kommunisten waren ganz am Boden damals und die Nationalisten auch. Und heute sind sie zum Teil wieder recht aggressiv, aber damals haben die nicht Pieps gemacht. Ja. Und es war eine ganz großartige Stimmung. Und dann hat man aber, glaube ich, so ja, Anfang der 90er Jahre vielleicht ein bisschen Fehler gemacht, indem man sich gegenseitig überfordert hat. Also man hat erwartet, dass alles sich quasi von selber auflöst, alle Probleme. Und das war nicht so, sondern es gab Rückschläge. Und vor allem der Havel musste erleben, dass in seinem Volk die Masse der politisch Verantwortlichen und Parteien ihm nicht gefolgt ist auf diesem Kurs. Und es gab dann eine Phase, die war schwierig. Es gab dann, ich war ja sehr verbunden mit Helmut Kohl, habe ihn sehr geschätzt, auch persönlich engen Kontakt mit ihm gehabt. Aber es gab einmal eine Spannung, nämlich als die Regierung Kohl mit der Regierung Klaus ausgehandelt hat, die deutsch-tschechische Erklärung, in der zwar manches Gute drinsteht, aber man hatte vorher den Sudetendeutschen, vor allem auch in Bayern, versprochen, sie wären einbezogen in die Gespräche und das war nur sehr in geringem Umfang der Fall, würde ich sagen. Und da waren viele Leute wütend, haben gesagt, man redet über uns, über unsere Köpfe hinweg. Das haben wir in der Geschichte oft gehabt und waren eher schwierig. Aber die Führung der Landsmannschaft war weiter für Versöhnung. Und nach Abschluss der deutsch-tschechischen Erklärung, die bei uns schon von vielen eher kritisiert wurde, das war im Jahr 98, glaube ich, Da hat man aber in der Erklärung zwei Institutionen gegründet. Das eine war das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum. Das andere war der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, der zunächst mal für die NS-Opferentschädigung, also für die Entschädigung tschechischer NS-Opfer, zuständig war. Vertreibungsopfer wurden da nicht so gesehen und so. Also es hatte am Anfang auch geholpert. Aber wir haben uns bewusst entschieden, und gerade auch ich, das war dann so die Zeit, wo ich so richtig eingestiegen bin in die Führungsebene, in den Gremien mitzuarbeiten, konstruktiv, trotz der Kritik. Und das war ein voller Erfolg. Ich bin bis heute im offiziellen deutsch-tschechischen Gesprächsforum, bin da mit Abstand der Dienstälteste inzwischen, weil ich eben Gründungsmitglied bin seit 98. Wir haben dort inzwischen einen fantastischen Stand, muss ich sagen. Wir üben da wirklich zentrale Funktionen aus. Und dasselbe gilt für den Verwaltungsrat des Zukunftsfonds. Da sind zudem Deutsche von Anfang an führend vertreten gewesen. Und die Tschechen haben gesehen, die sind konstruktiv, mit denen kann man reden, mit denen kann man arbeiten. Und das waren alles positive Entwicklungen. Aber es blieb immer noch sehr schwierig und nervös. Und dann, muss ich sagen, hat mit dem Amtsantritt von Horst Seehofer ein gewisser Annäherungskurs begonnen, den ich massiv vorangetrieben habe und im Auftrag. Edmund Stoiber wollte den auch schon, muss ich klar sagen, weil manche Leute sagen, der wollte den nicht. Der wollte den, aber ist immer wieder gescheitert, weil die tschechische Regierung hatte nur eine Stimme Mehrheit. Und das ist immer gerade eine Krise gewesen, wenn wir fahren wollten. Wir wollten zusammen nach Prag fahren, weil so lange waren keine bayerischen Ministerpräsidenten in Prag, obwohl das direkt die Nachbarschaft ist, weil sie eben gesagt haben, die Tschechen bewegen sich nicht bei den Sudetendeutschen. Und ich habe wirklich massiv dafür geworben, dass die Ministerpräsidenten fahren. Stoiber wollte, das dann an tschechischen Regierungskrisen mehrfach gescheitert. Beckstein wollte, ist dann auch eine tschechische Regierungskrise gewesen. Und er war dann auch nur kurz Ministerpräsident. Und dann kam Horst Seehofer. Und ich weiß noch, wer heute, wir saßen in der Staatskanzlei in München, haben Wurstsalat gegessen und Bier getrunken und haben dabei besprochen eben diesen Weg hinüber. Und dann begann so eine gewisse Pendeldiplomatie. Ich bin mit Horst Seehofer hingefahren. Meine Mitarbeiterin, die Frau Waldburg und ich, wir haben sogar das ganze Konzept entwickelt für diese Reise. Und vorher erprobt auch mit dem damaligen bayerischen Kulturminister und Wissenschaftsminister Spähnle, Ludwig Spähnle, enger persönlicher Freund von uns. Und dann kam der Seehofer und hat gesagt, du, ich will auch so eine Spähnle-Reise, weil wir das vorher mit dem Spähnle erprobt hatten. Dem Netschas gefiel das, wie wir das machten. Wir waren zuerst in Lidice, haben der tschechischen Opfer gedacht, dann in Theresienstadt haben der jüdischen und der NS-Opfer gedacht, dann in Aussieg haben der sudetendeutschen Opfer auf der Elbebrücke, da war ein Massaker 45 im nordböhmischen Aussieg, gedacht, und so haben wir ein Konzept entwickelt für die Reise. Und die Antwort darauf war, dass dann Netschas gesagt hat, ich besuche München. Und am Abend vorher hatten wir noch ein Essen im Antiquarium der Münchner Residenz. Ich weiß nicht, wer schon mal dort war von den Zuhörern. Das ist eines der prunkvollsten Gebäude in Deutschland. Das Antiquarium der Münchner Residenz ist ein wunderbarer Saal. Da war ein Abendessen und ein führender Berater vom Netschas hat gesagt, da fahren wir nicht hin nach Bayern, weil die kennen die föderalistische Tradition nicht so, die Tschechen, die neueren Tschechen in der Monarchie haben sie es noch gekannt, aber dann haben sie nicht mehr so den Föderalismus gekannt und haben gesagt, ja, Bayern ist ja kein eigener Staat, da fährt ein Ministerpräsident eigentlich nicht hin, da schickt man den Bezirkshauptmann von Pilsen, das genügt, das ist dann so ungefähr das Gleiche. Und dann haben wir es doch geschafft, dass der Netschas gekommen ist. Und dann war ein Essen von Seehofer in diesem Antiquarium der Residenz mit Netschas. Und meine Tischdame war die Frau Knobloch von den Juden in Deutschland, die damalige Zentralratsvorsitzende, mit der ich auch sehr befreundet bin und die auch Karlspreisträgerin des Sudetendeutschen Karlspreises ist. Die war meine Tischdame und dann übernächst saß dieser hohe Diplomat, der dagegen war, dass wir da hinfahren. Und dann hat er da in der Münchner Residenz herumgeschaut, in dem prachtvollen Saal, und hat gesagt, ah, Bayern ist doch ein Staat, das weiß ich doch. Und dann in der Nacht wurde dann noch die Netschas-Rede total umgeschrieben. Und am nächsten Tag hat dann Netschas im Landtag nicht nur diese tolle Versöhnungsrede gehalten, sondern was für uns noch wichtiger war, wir saßen als Hauptehrengäste auf der Tribüne im Landtag, die Führung der Sudetendeutschen, und der Netschers hat seine Rede angefangen mit der Anrede, liebe Landsleute. Und seitdem ist es üblich, dass die führenden tschechischen Vertreter bis hin jetzt zum neuen Staatspräsidenten Pavel, der ein großartiger Mann ist, wenn wir im Raum sind, fangen die immer an mit der Anrede, liebe sudetendeutsche Landsleute. Und jetzt zitiere ich mal Willy Brandt, was ich nicht oft tue. Willy Brandt hat doch den schönen Satz bei der deutschen Wiedervereinigung geprägt, es wächst zusammen, was zusammengehört. Und im Fall der Sudetendeutschen und Tschechen wächst Gott sei Dank zusammen, was zusammengehört. Aber man muss trotzdem sagen, auch gerade mit jetzt, mit verschiedenen politischen Entwicklungen, die aktuell sind, Widerstände gibt es natürlich auch und Nationalismus gibt es natürlich auch.
Vielen Dank, das war sehr, sehr spannend, mal so die Hintergründe zu hören von Ihnen zu diesem spannenden Prozess. Vor 10 Jahren, am 28. Februar 2016, haben die Sudetendeutschen auf ihren Vereinszweck Wiedergewinnung der Heimat verzichtet. Dieser Schritt ist schon sehr erstaunlich, weil es gibt ja dieses Menschenrecht auf Heimat. Wie umstritten war das unter den Sudetendeutschen, dass man das gestrichen hat?
Also wir haben schon seit meinem Amtsantritt als Bundesvorsitzender im Jahr 2000 angefangen zu diskutieren, ob die Formulierungen unserer Satzung, die waren von 1946 oder 1949, als die Menschen noch geglaubt haben, sie kommen nach Hause, ist ja logisch, und waren seitdem kaum geändert worden. Und wir haben gesagt, wir müssen insgesamt den Vereinszweck neu formulieren. Aber insgesamt kann man auch sagen, ich sage es einmal auch zu den Zuhörern, das sind viele sicher in Vereinen, die da zuhören. Wissen Sie genau, was alles in der Satzung Ihres Vereins steht? Ich glaube nicht. Kaum jemand liest eine Satzung. Da stehen vorne ein paar Floskeln, Formulierungen, sage ich jetzt mal neutral und höflich, die man beim Amtsgericht einreicht und dann steht das wirklich Spannende, wer wählt den Vorsitzenden und. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte das auch nicht dauernd. Wir waren sehr europäisch und keiner von uns wollte Grenzen verändern oder irgendwas. Außer ein paar Spinnern, die ja nichts zu sagen hatten. Und dann hatte mal ein junger Journalist, Presse ist wichtig als Kontrolle, ich war auch selber mal Journalist, da hat ein junger Journalist von der Augsburger Allgemeinen, hat mir einen Sudetendeutschen Tag in Augsburg geschrieben, die Sudetendeutschen erheben laut ihrer Satzung Gebietsansprüche. Ich war wirklich wütend, habe den angerufen, habe gesagt, wie kommen Sie auf so eine blöde Idee, weil das bei uns keiner getan hat. Und dann lese ich mal die Satzung, weil er mich darauf hingewiesen hat. Und da stand Wiedergewinnung der Heimat. Da ist natürlich was anderes damit gemeint. Das ist geistig, moralisch, kulturell gemeint. Aber man kann es verstehen als Gebietsanspruch. Und dann haben ein paar andere Formulierungen noch nicht gepasst. Und dann haben wir beschlossen, wir reformieren die Satzung. Und haben in unserer Bundesversammlung, das ist sozusagen das Parlament der Sudetendeutschen, haben wir, dafür bin ich natürlich mit meinem ganzen Vorstand massiv eingetreten, also unser Vorstand war einstimmig, haben wir mit 3/4 Mehrheit, das nicht einmal 2/3 nur wie im Grundgesetz, sondern mit 3/4 Mehrheit stand in unserer Satzung, haben wir diese Formulierungen geändert. Dann hat aber die Minderheit, die dagegen war, meine Demokratie muss man auch das respektieren, aber das habe ich dann weniger respektiert, haben uns 10 Jahre lang mit Prozessen überzogen. Und ich muss sagen, unsere Justiz ist manchmal auch erstaunlich. Also wo man da Recht bekommt und nicht Recht bekommt, ist manchmal erstaunlich. Da ging es um prozedurale Fragen. Da war ein Rechtsanwalt, der war beauftragt, der hat 1860 München 3-mal gezwungen, eine Versammlung zu wiederholen und so. Also der war spezialisiert auf diese Sachen. Und ja, dann haben wir jahrelang prozessieren müssen gegen die wenigen Gegner, die es da gab. Und dann ist es aber in Kraft getreten, also diese Veränderung. Und weil Sie fragen nach dem Recht auf Heimat, das bewahren wir natürlich weiter. Das ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, jeder Mensch hat ein Recht auf Heimat. Selbstverständlich, das ist im Sinne eines Vertreibungsverbotes gemeint, dass es nie wieder Vertreibungen geben soll. Aber die alte Formulierung haben halt viele verstehen können, muss ich fair einräumen, ja, als einen Gebietsanspruch. Und das ist sie natürlich nicht. Und deshalb haben wir jetzt saubere, eindeutige Formulierungen gewählt und haben die in einem langen, zehnjährigen juristischen Krieg auch durchgesetzt, obwohl eine Dreiviertelmehrheit in unserer Versammlung dafür war.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Auch das ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich möchte jetzt zum Highlight, kann man schon eigentlich sagen, des Podcasts kommen, weil in diesem Jahr haben wir ein ganz besonderes Ereignis. Das ist der 76. Tag der Sudetendeutschen, der am Pfingstwochenende traditionell gefeiert wird. Aber erstmals wird er im traditionellen Siedlungsgebiet in der von Ihnen schon genannten Stadt Brünn stattfinden. Wie gesagt, das erste Mal seit der Vertreibung 1946 und unter dem schönen Titel Fest der gemeinsamen Kultur, der Vielfalt, des Dialogs und der Verständigung. Ich finde es unglaublich spannend, dass wir das jetzt in diesem Jahr erleben werden. Wie bewerten Sie selbst diesen historischen Schritt? Inwieweit ist das auch ein europaweites Signal gegen Nationalismus und ein Zeichen für die weitere Aussöhnung und Normalisierung im deutsch-tschechischen Verhältnis?
Also man muss zunächst einmal sagen, dass unsere sudetendeutschen Tage, die immer noch sehr, sehr große Ereignisse sind, inzwischen auch mit vielen jungen Leuten, immer ganz klar antinationalistisch positioniert sind. Also der Kampf gegen Krieg, Vertreibung, Nationalismus für europäische Einigung ist seit Jahrzehnten und vor allem in den letzten Jahren ganz intensiv unser Kernthema. Warum in den letzten Jahren? Weil leider der Nationalismus eben wieder massiv anwächst und in der Welt im Moment so viel Vertriebene und Flüchtlinge unterwegs sind, wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und deshalb sind diese Themen ja auch brennend aktuell. Wir machen das ja nicht selbstbezogen, dass wir auf dem herumhaken ausschließlich, was vor 80 Jahren geschehen ist, sondern wir stellen uns auch den aktuellen Themen mit Podien, mit Diskussionen, mit Rednern aus vielen Nationen und so. Und bei jedem Sudetendeutschen Tag der letzten Jahre waren Hunderte von Tschechen, das habe ich schon gesagt, und seit einigen Jahren ist es auch üblich gewesen, dass ein tschechischer Minister gekommen ist und bei der Hauptkundgebung des Sudetendeutschen Tages geredet hat. Ich habe dann angewiesen, und das kam bei den Landsleuten, obwohl es manche befürchtet haben, dass das nicht so ist, sehr gut an, dass immer die tschechische Fahne gehisst wird am Sudetendeutschen Tag. Es wird die tschechische Hymne gesungen. Und die Älteren, mein Vater auch, der leider schon verstorben ist, aber mein Vater hat die noch in der Schule gelernt natürlich. Und die hatte übrigens, die war in drei Sprachen. Die war tschechisch, deutsch und slowakisch. Also es gab auch eine deutsche Strophe in der tschechischen Nationalhymne. Und wir singen die dann auch immer bei der Hauptkundgebung. Nicht nur die deutschen Teile, sondern wir haben die tschechischen Liedblätter ausgeteilt in der riesigen Halle, wo die Kundgebung ist. Die Leute singen beherzt mit. Also Tschechen fühlen sich bei uns in der Regel sehr wohl. Oder wir haben abends ein großes Volkstanzfest. Da kommen oft tschechische Politiker in großer Zahl. Inzwischen kommen manche, die gar nicht reden sollen oder müssen, nur wegen des Volkstanzfestes, weil nämlich unsere sehr typischen Lieder und Tänze gibt es oft auch bei den Tschechen, weil wir haben 1000 Jahre zusammengelebt und haben uns auch vermischt durch Heirat und so sieht man den Familiennamen. Das heißt, meistens gibt es zu unseren Liedern auch einen tschechischen Text und umgekehrt zu den tschechischen Liedern deutschen Text. Und dann wird da gemeinsam gesungen, die einen singen Tschechisch, die anderen singen Deutsch. Also das wurde immer mehr so eine sprachübergreifende, ich spreche lieber von Sprachgruppen als von Völkern, ja, Fest, ein sprachübergreifendes Fest, das ist der Deutsche Tag. Und seit Jahren, das habe ich ja vorhin schon gesagt, gibt es eben diese Aktion Meeting Brno, die jedes Jahr den Brünner Friedens- und Versöhnungsmarsch machen. Da kommen 1.000 bis 2.000 Leute, mehrheitlich Tschechen, aber auch einige hundert Sudetendeutsche mit Bussen aus Bayern und Baden-Württemberg vor allem, aber auch aus der ganzen Welt und marschieren da zusammen und das aber umgeben inzwischen von einem Treffen, das heißt Meeting Brno. Es gibt ja in Rimini dieses berühmte Meeting von Comunione e Liberazione, das ist so eine christliche Organisation, wo aus der ganzen Welt Menschen kommen und wo man sich auf christlicher Basis versöhnt. Und einige Brünner Tschechen sind da dabei. Deshalb bin ich schon vor 10 Jahren dort in Rimini auf der Bühne gesessen mit Brünner Tschechen. Und wir wurden dort, lange Zeit waren wir ein Negativbeispiel, wurden wir als Positivbeispiel eines Versöhnungsprozesses präsentiert. Und diese Leute haben eben dann Meeting Brno, nach dem tschechischen Namen von Brünn, ist Brno, gegründet. Und diese Initiative kam zu diesem Sudetendeutschen Tag jetzt in Regensburg, wo sie mit dem Sudetendeutschen Menschenrechtspreis ausgezeichnet wurden. Und in der Rede, Dankesrede für den Menschenrechtspreis, haben sie dann die Einladung ausgesprochen, den Sudetendeutschen Tag in Brünn zu veranstalten und gesagt, dass sie das organisieren werden in Brünn in Zusammenarbeit mit uns. Und das ist jetzt im vollen Gange. Es gibt natürlich von Nationalisten und Kommunisten starken Gegenwind. Aber was mich freut, ist, dass demokratische Politiker, die früher oder bis vor kurzem sogar noch eher ängstlich waren, dass die das jetzt offen unterstützen. Die Oberbürgermeisterin, die ist von der nationalkonservativen Partei UDS, hat sich dafür ausgesprochen, nachdem sie lange Zeit sehr vorsichtig war. Ihr Stellvertreter von der Partei von Herrn Babiš, Arno, der Herr Babiš selbst hält sich neutral zurück, aber von der Partei Arno, ihr Stellvertreter, hat sich auch dafür ausgesprochen. Massiv dafür sind die Christdemokraten von der KDU-CSL aus Südböhmen vor allem und Südmähren, da sind die sehr stark, das ist so ihr Kernland. Der Regionalhetmann, Herr Grohlich, unterstützt das auch massiv. Die Zivilgesellschaft, was auch interessant ist, der Bischof von Leitmaritz, Litomiršice, das ist in Nordböhmen, das war das größte Bistum in Nordböhmen und war mehrheitlich deutsch als einziges Bistum. Hatte auch einen deutschen Bischof bis 1945, den Bischof Weber, bei dem mein Vater noch ministriert hat und der meinen Vater gefirmt hat und so weiter. Dieses Bistum, der jetzige Bischof Pschibil, hat das Jahr 1946 im Auge habend, weil die meisten Sudetendeutschen wurden, wie gesagt, 1946 vertrieben, deshalb ist es jetzt 80 Jahre her, hat das Jahr zum Jahr der Versöhnung ausgerufen, macht jedes Monat eine Großveranstaltung zum Thema Vertreibung irgendwo in seiner Diözese. Die Stadt Böhmisch-Leipa, Česká Lípa, da hat der Stadtrat vor wenigen Tagen beschlossen, ein Vertreibungsdenkmal zu errichten mitten in der Stadt. Also es tut sich wahnsinnig viel. Umgekehrt gibt es den Parlamentspräsidenten Okamura von der sehr nationalistischen Partei, die heißt SPD, hat aber mit der SPD nichts zu tun. Das ist also eine sehr nationalistische Partei. Der Herr Okamura ist zwar japanischer Herkunft, sagt aber, er ist gegen alle Ausländer. Oder es gibt die sogenannte Motoristenpartei und so, die sind sehr kritisch. Die haben ja auch geschrieben, auch die Kommunisten, wir sollen darauf verzichten. Sie haben aber höflich geschrieben, ich habe höflich zurückgeschrieben, dass wir sie einladen zu kommen, sich selbst ein Bild zu machen, dass wir alles friedlich und vernünftig machen. Da haben sie mir wieder höflich zurückgeschrieben, darüber werden sie beraten. Also ich will nicht ausschließen, dass es noch ein bisschen Gegenwind gibt oder sogar viel Gegenwind gibt. Aber was fantastisch ist, wie viele positive Reaktionen es auch gibt.
Ganz, ganz herzlichen Dank auch für die positive Einschätzung. In einer Pressemitteilung oder in einem Bericht der Deutschen Presseagentur in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, wird in der Überschrift von einem Meilenstein der Beziehung gesprochen. Würden Sie sagen, das ist tatsächlich perspektivisch ein Meilenstein, der wertvolle Impulse auch für Ihre deutsch-tschechische Versöhnungsarbeit bedeutet?
Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es keinen Rückschlag gibt. Die Gefahr ist noch. Und ein Rückschlag wäre wirklich schlecht für alle Beteiligten, weil viele Menschen einfach dann sehr enttäuscht werden. Und so radikale Politiker auf beiden Seiten nutzen gern die Enttäuschten. Wobei ich schon interessant bin, finde der frühere tschechische Staatspräsident Václav Klaus, der ist ja inzwischen der Obernationalist drüben und ist total für Beneš-Dekrete und gegen Sudetendeutsche. Und gleichzeitig ist er befreundet mit der AfD, die sich angeblich für die Vertriebenen einsetzt. Der Herr Klaus hat Wahlkampf gemacht für die AfD, war plakatiert in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz vor ein paar Jahren in den Landtagswahlkämpfen, hat bei der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag bei deren Festakt zum Tag der Deutschen Einheit die Festrede gehalten. Und gleichzeitig also ist er absolut gegen die Sudetendeutschen, die die wiederum angeblich unterstützen. Daran sieht man eigentlich im Grunde genommen etwas, was übrigens der Pan-Europa-Gründer Kunhof Kalergi schon damals geschrieben hat, 22, dass in Wirklichkeit die Gegnerschaft ist zwischen allen Nationalisten und allen, die Versöhnung und europäische Einigung wollen. Und die angeblich verfeindeten Nationalisten haben eigentlich ein gemeinsames Ziel, nämlich die Versöhnung zur Strecke zu bringen.
Eine Frage, die nochmal auf das Thema Beneš-Dekrete eingeht, das Sie schon mehrfach angesprochen haben. Vor der samtenen Revolution 89 war es nicht erlaubt, Beneš-Denkmäler aufzustellen. Erst nach der friedlichen Revolution, kann man sagen, wurden wieder Denkmäler aufgestellt. Und in Brünn 2010, also vor 16 Jahren, ausgerechnet vor der juristischen Fakultät der Uni, welche Funktion erfüllen diese Beneš-Denkmäler heute? Warum werden diese aufgestellt? Und in der jungen Generation, sind die tatsächlich noch relevant? Gibt es da noch diesen historischen Kontext der Beneš-Dekrete? Oder was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat Beneš heute überhaupt noch für die junge tschechische Bevölkerung?
Das hat eine sehr komplizierte Geschichte. Beneš, der ein Nationalist war, aber ein demokratischer Politiker, hat gemeinsam mit Masaryk, dem Staatspräsidenten, der ein großer Humanist war, aber auch seine nationalen Seiten hatte, aber ein großer Humanist war, die haben zusammen die Tschechoslowakei gegründet nach dem Ersten Weltkrieg. Masaryk war eine großartige Persönlichkeit. Beneš war sein Nachfolger, war nicht auf dem Niveau, aber er war dann im Exil, so der Kristallisationspunkt mit seiner Exilregierung. Er hat die Vertreibung maßgeblich vorangetrieben, schon während des Krieges, bei Stalin und bei Roosevelt, hat für den Gedanken massiv geworben. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er als zurückgekehrter Exilstaatspräsident, der dann plötzlich wieder Staatspräsident wurde, Dekrete unterschrieben aller möglicher Art, darunter auch eine ganze Zahl von Dekreten, die die Sudetendeutschen kollektiv entrechten. Das Problematischste ist das Beneš-Dekret Nummer 5. Da steht nämlich drin, national unzuverlässige Personen sind Personen deutscher oder madjarischer Muttersprache. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass tschechoslowakische Staatsbürger, die Deutsche oder die Juden waren, die aus Auschwitz oder zurückkamen, aber deutscher oder ungarischer Muttersprache waren, die eine in der Vorkriegs-Tschechoslowakei ja eine normale Sprache war. Man konnte bei der Volkszählung auch angeben, ich bin deutscher Muttersprache. Und dann wurde man aber aufgrund des Beneš-Dekrets Nummer 5 entrechtet. Und das war dann die Basis der Vertreibung, weil man eine national unzuverlässige Person war. Die Geschichte ist kompliziert, aber ich habe sie jetzt versucht, ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Aber man muss wissen, der Beneš wurde dann 1948 von den Kommunisten weggeputscht sozusagen. Und war unter den Kommunisten natürlich tabu. Deshalb, als der Kommunismus gefallen ist, gab es natürlich auch Menschen, die sich des Beneš erinnert haben, weil der unter den Kommunisten verboten war. Und damals sind diese Denkmäler entstanden. Und es gibt natürlich heute noch Beneš-Anhänger in der Tschechischen Republik. Und ich sage noch mal, der Beneš war für die Sudetendeutschen natürlich eine ganz furchtbare Persönlichkeit, aber er war sehr facettenreich. Also er hat natürlich viele Seiten gehabt. Was aber interessant ist, weil Sie sagen, junge Leute können mit ihm nichts anfangen, aber viel interessanter ist, es gibt in Prag jetzt eine Bürgerinitiative, an deren Spitze der 85 Jahre alte ehemalige Ministerpräsident der tschechischen Teilrepublik der Tschechoslowakei noch, also Anfang der 90er Jahre, Peter Pithart steht, ein großer Bürgerrechtler, auch gegen den Kommunismus gewesen ist. Und der ist mit ganz vielen tschechischen Persönlichkeiten, hat er eine Bürgerinitiative gegründet und verlangt die Entfernung des Beneš-Denkmals vor dem tschechischen Außenministerium, weil er sagt, dieser Mann hat vor allem auch den Tschechen viel Unglück gebracht. Nicht nur durch die Vertreibung, sondern auch seine entgegenkommende Politik gegenüber Moskau und vieles andere. Das werfen die ihm vor. Das ist eine innertschechische Debatte, da mische ich mich nicht rein, da mischen wir uns nicht rein. Aber ich finde toll, dass innerhalb des tschechischen Volkes die großen Köpfe über diese Fragen diskutieren. Natürlich kontrovers, wie es in der Demokratie gehört, kontrovers, wie es auch eine gute böhmische und Prager Tradition ist, dass man kontrovers diskutiert und lebhaft diskutiert. Bin gespannt, wie das weitergeht. Wir halten uns da raus. Aber ich freue mich sehr, dass diese tschechische Debatte eingesetzt hat.
Das war ein wunderbares Schlusswort und das war auch ein unglaublich spannendes Gespräch über die deutsch-tschechischen Beziehungen, über die Sudetendeutschen in Bayern, über ihr vielfältiges Engagement. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen Podcast Meilenstein. Wünsche Ihnen auch ein ganz tolles, erfolgreiches Fest der gemeinsamen Kultur und weiterhin alles Gute für Ihr Engagement, insbesondere für die sudetendeutsche Landsmannschaft. Herzlichen Dank, Herr Posselt, dass Sie im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Gast waren.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.